Anfang Januar etwa war ich ja bei euch zu einem kurzen Vortrag über das Thema Abendgottesdienst. Und es freut mich, dass ich auf der Agenda online gesehen habe, dass schon bald das auch eingeführt wird. Und ich denke, das wird ein großer Segen auch für euch sein. Heute aber wollen wir, und ich wechsle auf Schriftsprache, etwas ganz generell über Gottesdienst und Anbetung nachsinnen und wollen das aufgrund von Psalm 100 tun. Es hat nicht direkt eine Verbindung mit dem Vortrag, aber natürlich Gottesdienst und Abendgottesdienst, Anbetung gehören immer zusammen. Und so dürft ihr gerne Psalm 100 nochmals aufschlagen. Wir haben es schon gelesen im Aufruf zur Anbetung oder eben vorhin auch kurz gesungen. Und bevor wir das Wort Gottes hören, wollen wir nochmals kurz beten. Herr, du sagst in Psalm 100, dass wir erkennen sollen, dass du Gott bist. Und wie können wir dich am besten erkennen, wenn nicht durch das gepredigte Wort, wo du dich selbst uns offenbarst. Und so flehen wir dich an, Herr Jesus Christus, dass du die Predigt gebrauchst zu deiner Ehre, dass du wirkst durch dein Wort, dass du an uns regierst, dass du an uns wirkst und uns ermutigst, ermahnst und auch nährst im Glauben. Amen. Wir hören Psalm 100, Wort unseres herrlichen Gottes. Ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzt dem Herrn, alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, preist seinen Namen. Denn der Herr ist gut, seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Amen. Nun, liebe Kinder, in der Reformationszeit hatten die Reformatoren zwei wichtige große Anliegen. Das eine große Anliegen war, liebe Kinder, dass die Christen wieder ein richtiges Verständnis bekommen von der Erlösung, wie man gerettet werden kann. Nicht nach der römisch-katholischen Sichtweise, sondern eben allein in dem Herrn Jesus Christus. Aber es gibt noch ein zweites wichtiges Hauptanliegen von den Reformatoren. Und dieses zweite Hauptanliegen ist, dass eben Gott wieder richtig angebetet und verehrt werden muss. Nicht so wie damals in der Zeit im römischen Katholizismus mit all den Bildern und Weihrauch und so weiter und so fort, sondern auf eine einfache biblische Art und Weise. Also das, Kinder, sind die zwei wichtigen, großen Anliegen neben vielen anderen Anliegen, was die Reformatoren hervorgehoben haben. Die Erlösungslehre und die Anbetung von Gott. Und meistens, liebe Geschwister, ist es ja so, dass wir Christen generell sehr gut darin sind, wenn es um die Erlösung geht in Christus. Wir alle wissen, solus Christus, allein in Christus, allein aus Gnaden, durch den Glauben sind wir gerechtfertigt worden, nicht aus uns selbst. Alles hat Gott, der Vater, gewirkt durch den Geist an uns. Aber wenn es dann zur Anbetung kommt, sind viele Christen meiner Erfahrung nach schwach. Im Sinne von, dass eben, wenn es dann zum Gottesdienst kommt, zur Anbetung, plötzlich Dinge getan werden, die Gott gar nie angeordnet hat. Oder dass der Gottesdienst vielmehr dazu dient, dass man selber quasi bedient wird. Und so wird Anbetung oft zum Menschen oder auch, wenn es ganz schlimm kommt, zum Götzendienst. Und das ist einfach meine Erfahrung und ich nehme mich damit selber hinein, dass wir stark sind, wenn es um die Erlösungslehre geht, aber oft schwach sind, wenn es dann zur rechten Anbetung zum Gottesdienst kommt. Und Johannes Calvin hat ein Zitat einmal gesagt oder gesagt, das ich jetzt zitiere: Ich habe keine Schwierigkeiten zuzugestehen, dass es nichts Gefährlicheres für unser Heil gibt, als eine verzerrte und verkehrte Anbetung Gottes. Ich denke, er trifft das ganz genau auf den Kopf, den Nagel auf den Kopf. Es ist wichtig, dass wir eine rechte ein rechtes Verständnis von Gottesdienst und Anbetung haben, so wird auch unser Heil mehr und mehr gestärkt und unterstützt. Und darum ist es eben wichtig, dass wir immer wieder auch zu den Grundlagen zurückkehren. Nicht im Sinne von, dass ich das Gefühl habe, dass ihr hier falsch anbetet. Wir haben ja die gleiche Grundlage, eine reformierte Grundlage. Und ich bin sehr dankbar, dass wir Gott so anbeten können, wie es auch diese Liturgie hergibt. Aber wir denken vielleicht als Reformierte schnell, ja, wir haben einen guten Gottesdienst. Aber ist auch unser Herz bei der Sache, wenn wir diese Dinge tun? Oder sind wir ständig abgelenkt oder irgendwo mit unseren Gedanken? Und darum ist es auch für uns Reformierte wichtig, immer wieder auch zu den Grundlagen zurückzugehen, dass wir auch immer wieder neu erinnert werden. Warum beten wir Gott an? Müssen wir Gott anbeten? Was ist der Zweck? Wozu? Und was haben wir selbst davon? Und so wollen wir mit dieser Predigt vom Psalm 100 unser Herz neu entfachen, wie man ja auch einen Kamin mit Holz neu entfacht, neues Feuer einleben, damit es uns dann auch ermutigt und erbaut, die Schönheit des Gottesdienstes und der Anbetung mehr wieder zu sehen. Und der Titel für diese Predigt ist demnach das Wesen der Anbetung oder die Natur der Anbetung, das Wesen des Gottesdienstes, könnte man auch sagen. Und ich habe drei Punkte hierzu vorbereitet. Erstens die Pflicht zur Anbetung, die Pflicht zur Anbetung. Zweitens der Zweck der Anbetung. Und drittens die Grundlage für die Anbetung. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, die Pflicht zur Anbetung. Nun, woran erkennen wir, liebe Geschwister, im Psalm 100 die Pflicht, dass wir wirklich Gott anbeten müssen? Nun, es gibt zwei, drei Aspekte. Einerseits gibt der Psalm 100 uns gleich zwei Aufrufe zur Anbetung. Also wir haben ja am Anfang der Liturgie den Psalm 100 gelesen, aber in diesem Psalm sind eigentlich zwei Aufrufe drin zur Anbetung. Einmal Vers 1 bis 2, jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Das ist der erste Aufruf. Und dann kommt in Vers 3 eine Beschreibung von Gott und dann wieder in Vers 4 ein zweiter Aufruf. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, preist seinen Namen. Und wenn wir schon zweimal aufgerufen werden in einem Psalm, dann will das den Pflichtcharakter auch hervorheben. Aber dann natürlich ganz deutlich und offensichtlich an diesen sieben Verben, die verwendet werden, die alle in der Befehlsform geschrieben sind. Imperative. Liebe Kinder, wenn ihr durchgeht, heißt es, jaucht, dient, kommt, erkennt, geht, dankt, preist. Das sind alles Aufforderungen, die uns eben verpflichten, Gott anzubeten, dass wir wirklich in seine Gegenwart kommen sollen. Und so sehen wir nur schon aus diesen zwei, drei Aspekten, dass eine Pflicht besteht, aufgrund dieses Psalmes in seine Gegenwart zu kommen, oder wie es Psalm, oder respektive wie es Vers 3 sagt, Vers 2 am Schluss, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Also vor das Angesicht Gottes zu kommen, heißt in seine Gegenwart zu treten. Und wie kommen wir heute in die Gegenwart zu Gott? Wie können wir heute vor das Angesicht Gottes kommen? Natürlich durch die öffentlichen Gottesdienste. Gott ist in unserer Mitte, er ist jetzt gerade gegenwärtig und wir sind vor seinem Angesicht im Glauben durch den Herrn Jesus Christus. Und dieser Pflichtcharakter bringt uns nun zum Ausdruck, dass Gottesdienst und Anbetung nicht eine Option ist. Also für einen Christen ist Anbetung und Gottesdienst nicht eine Option. Im Sinne von, ja, wenn es mir passt, gehe ich vielleicht mal zur Anbetung. Oder ja, ich kann auch zu Hause anbeten. Nein, es ist eine Verpflichtung. Es ist keine freiwillige Sache. Nun aber, wem gilt denn diese Pflicht der Anbetung? Ich habe schon erwähnt, natürlich für uns Christen. Aber der Psalm 100 beginnt anders. Nicht mit dem Volk Gottes, sondern er erwähnt die Pflicht für die ganze Welt. Vers 1. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Die Pflicht gilt also zunächst der ganzen Welt. Nun, wenn ihr ein bisschen Hebräisch könnt oder ein bisschen in der Fußnote lest, werdet ihr schnell feststellen, ja, Welt kann im Hebräischen entweder Land, also Israel, das Land Israel, oder die Welt meinen, die ganze Erde. Woher können wir nun sicher sein, dass diese Aufforderung wirklich für die ganze Welt gilt und nicht einfach jauchzt dem Herrn alles Land Israel? Denn Welt kann man eben beiderseits übersetzen. Nun, ich denke, hierzu ist es hilfreich, wenn wir auch die vorangehenden Psalmen beiziehen. So viel es mir ist, in Psalm 92 bis 100 ein Kompendium, die zusammengehören, immer wieder gleiche Inhalte miteinander teilen. Und so sehen wir in den vorangehenden Psalmen, dass immer wieder auch die Völker, die Heiden eben aufgerufen werden oder hinzugefügt werden zur Anbetung. Psalm 96, Vers 7 heißt es, bringt da dem Herrn ihr Völkerstämme, bringt da dem Herrn Ehre und Lob. Psalm 97, Vers 1, der Herr regiert als König, es frohlocke die Erde, die vielen Länder sollen sich freuen. Oder dann Psalm 99, Vers 1, der Herr regiert als König, die Völker erzittern, er thront über den Cherubim, die Erde wankt. Und in dieser Gesinnung können wir danach sagen mit Psalm 100, Vers 1, jauchzt dem Herrn alle Welt, die ganze Erde ist verpflichtet. Und nicht nur in dem Sinne, damals in dem Kontext, das Land Israel, sondern die ganze Welt ist verpflichtet. Und heruntergebrochen bedeutet das nun, dass jeder Mensch in dieser Welt eigentlich die Pflicht und Aufgabe hätte, Gott am Sonntag, damals am Sabbat, am Samstag, heute natürlich am Sonntag, Gott anzubeten. Jeder Mensch hätte diese Pflicht, ob gläubig oder ungläubig. Und ich denke, das sehen wir ja schon darin, wozu uns Gott erschaffen hat. Gott hat uns gemacht, damit wir ihm Ehre bringen können. Warum hat Gott uns wohl als letztes Objekt sozusagen von der Schöpfung geschaffen, ganz am Schluss, am sechsten Tag, als letztes Objekt, damit wir dann gleich am nächsten Tag, am siebten Tag, den Sabbat haben und Gott am Sabbat anbeten können? Die Schöpfung bringt das schon zum Ausdruck, was die Aufgabe der Menschheit eigentlich wäre. Sie sind geschaffen, um Gott anzubeten zu können, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Aber wir wissen, dass das nicht automatisch geschieht. Nicht jeder ist heute Morgen in einem Gottesdienst auf dieser Welt. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Adam gefallen ist und wir mit und in Adam auch gefallen sind, alle Menschen. Denn Adam ist das Haupt, der Repräsentant der ganzen Menschheit. Und wenn Adam gefallen ist, sind auch die Menschen mit ihm gefallen. Und wir sind in der Sünde von Natur aus und beten unseren Schöpfer und Gott nicht an. Einer unserer Professoren, dort wo ich studiere, hat gesagt, die Weigerung, Gott anzubeten, ist das schwerste und größte Vergehen der gesamten Menschheit und jedes einzelnen Individuums. Und ich denke, dass er da recht hat. Jeder Mensch sollte heute Gott anbeten. Aber so viele tun es nicht und sündigen schwer, weil sie die ersten zwei Gebote damit auch nicht umsetzen. Aber wenn wir dann weiterlesen, sehen wir, dass diese Pflicht nicht nur der Erde, der ganzen Menschheit gehört, sondern im Besonderen eben dann auch dem Volk Gottes. In Vers 3 wird das Volk Gottes ja beschrieben. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Und dann kommt ja wieder der Aufruf, Vers 4, geht ein zu seinen Toren mit Danken. Also im Besonderen ist auch das Volk Gottes, wir als Kirche, aufgefordert, unseren Gott anzubeten. Und interessant ist ja hier noch so als Nebenbemerkung in Vers 3, dass wir sehr deutlich sehen, dass nicht wir selbst uns zum Volk Gottes gemacht haben, dass nicht wir selbst uns aus unserer freien Natur heraus für Christus einmal entschieden haben, sondern Gott hat dies gewirkt, gemäß seiner Erwählung, gemäß seinem Ratschluss, und er hat uns in Raum und Zeit zu Christus geführt, hat uns willig gemacht, Christus anzunehmen, hat uns zu Schafen gemacht, von der Weide Christi, wie Johannes 10, das ja schön zum Ausdruck bringt, dass der Vater die Schafe, die seinen Christus gegeben hat. Und darum dürfen wir auch jauchzen und dankbar sein, dass Gott das gemacht hat. Es ist keine Selbstverständlichkeit, liebe Geschwister, dass wir heute Morgen Gott anbeten dürfen. Eine große Mehrheit der Menschen betet Gott nicht an. Und wir wären genauso im gleichen Boot, wenn nicht Gott an uns gewirkt hätte. Und darum wollen wir jauchzen und preisen und Gott ehren und ihn eben auch anbeten. Nun fragen wir uns aber vielleicht, oder respektive geht das in den nächsten Unterpunkt hinein, wozu hat Gott denn sich ein Volk bereitet? Wozu hat Gott ein Volk sich bereitet, wie das in Vers 3 heißt? Nun, sekundär, ich beginne bewusst mit sekundär, mit dem zweiten, sekundär hat Gott sich ein Volk bereitet, damit wir natürlich Erlösung haben, damit wir befreit sind von dieser sündigen Welt, von der ewigen Verdammnis der Hölle, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit Christus, ewiges Leben, auch in Ewigkeit. Das ist der sekundäre Aspekt, warum wir Volk Gottes sind. Der primäre Aspekt aber, warum Gott uns zum Volk gemacht hat, ist, damit wir Gott Vater durch den Herrn Jesus Christus mittels des Heiligen Geistes anbeten können. Das ist der primäre Aspekt, warum wir ein Volk sind, um Gott anzubeten. Sekundär, damit wir etwas davon haben, erlöst sind, aber primär, damit Gott etwas davon hat, dass er eben geehrt werden kann durch ein Volk. Darum sucht der Vater auch wahre Anbeter, wie wir das in Johannes 4 gehört haben. Und Gott hat selber diese Anbeter zu wahren Anbetern gemacht. Er hat sie gesucht, hat sie aber nirgends gefunden, weil keiner sucht Gott, keiner betet Gott an. Darum hat er sie selbst zu echten Anbetern gemacht, damit sie eben ihn in Wahrheit und im Geist anbeten. Und den gleichen Aspekt sehen wir eigentlich schon im Alten Testament beim Volk Israel. Warum wurde das Volk Israel aus Ägypten gerettet in diesem Exodus? Ja, primär, damit sie natürlich nicht mehr unter dieser Knechtschaft sind, sondern Freiheit haben und es ihnen gut geht oder besser geht. Aber der primäre Grund ist der gleiche, damit das Volk Israel Gott anbeten kann. Und ich denke, dass uns das implizit auch gesagt wird im zweiten Buch Mose, im Exodus, Kapitel 5. Dort sind Aaron und Mose vor dem Pharao. Und in 2. Mose 5,1 sagen sie zu diesem Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israels: Lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Und ein Festhalten ist nicht einfach eine Party schmeißen, sondern Gott anbeten, Gottesdienst feiern, ein Fest zu Ehren Gottes zu machen. Oder dann Vers 3 nochmals: Der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Wir wollen 3 Tage reisen, weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Also Gottesdienst feiern. Das war nicht einfach eine billige Ausrede oder ein Trick von Mose und Aaron. Du Pharao, Gott hat uns gesagt, dass wir in die Wüste müssen und wenn wir dann in der Wüste sind, hauen wir heimlich ab. Weil sonst hätten sie ja Gottes Wort missbraucht, wenn sie etwas gesagt hätten, was Gott gesagt hat, er es aber nicht gesagt hat. Und so ist es wirklich eigentlich der Hauptgrund, dass Gott sich ein Volk wieder bereitet, aus dem Exodus herausführt, damit sie ihn anbeten können. Und das ist auch das, was Gott mit uns getan hat. Er hat uns zu seinem Volk gemacht, zu Schafen seiner Weide, damit wir ihn ehren können. Und so sehen wir in diesem ersten Punkt, dass eben die ganze Welt eine Pflicht hätte, Gott anzubeten, aber im Besonderen eben dann auch wir als Kirche, als sein geliebtes Volk. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, der Zweck der Anbetung. Oder vielleicht anders gefragt, welches Ziel bezweckt dann die Anbetung oder der Gottesdienst? Und liebe Kinder, warum nennen wir diese Versammlung hier Gottesdienst? Warum nennen wir diese Versammlung Gottesdienst? Nun, primär, weil wir als Volk unserem Gott einen Dienst erweisen. Gottesdienst. Wir dienen unserem Gott. Aber zweitens sagen wir auch Gottesdienst, weil es auch Gottesdienst an uns ist. Weil auch Gott an uns dient. Ich werde das dann später noch ein bisschen qualifizieren, was ich genau meine, dass Gott an uns dient. Aber Gottesdienst ist ein herrliches Wort, um zu beschreiben, was der Zweck der Anbetung ist. Dass wir Gott dienen und dass wir auch durch ihn gestärkt oder eben ermutigt werden, im Sinne von, dass er uns auch dient. Nun, Psalm 100 spricht vom Gottesdienst. Ja, das Wort Gottesdienst wird vielleicht nicht so erwähnt, aber es wird der Herrendienst erwähnt in Vers 2. Dient dem Herrn. Dient dem Herrn, das ist nichts anderes als Herrendienst. Oder eben Gottesdienst, könnte man auch sagen. Und dieses Wort, das dort verwendet wird für dienen, dient dem Herrn, das ist nicht einfach ein ganz normales, gewöhnliches Wort, dass man etwas macht oder tut, sondern es ist ein Wort, das gebraucht wird, um die Arbeit von einem Sklaven oder einem Knechten zu beschreiben. Also eine Knechtsarbeit ist hier eigentlich so im Hintergrund, dieses Dienen, dient dem Herrn. Und das bringt zum Ausdruck, weil es auch beim Knecht so ist, dass Gottesdienst eben einen verpflichtenden Charakter hat, einen aktiven Charakter hat. Der Knecht kann ja nicht einfach passiv sein und eben das auch oft anstrengend sein kann zu einem gewissen Grad. Und wir sind ja als Christen auch Knechte von Christus, denn er hat uns erlöst aus der Knechtschaft der Sünde und uns zu Knechten Christi gemacht. Und wenn es nun zum Gottesdienst kommt und wir Knechte sind, freie Knechte in Christus, dann lehrt uns das auch etwas über die Art und Weise, wie wir Gottesdienst sehen sollen, nämlich als etwas, das mit Arbeit verbunden ist. Gottesdienst ist Arbeit, ist die These von Psalm 100. Gottesdienst ist Arbeit, im Besonderen geistliche Arbeit natürlich. Geistliche Arbeit. Und das hat Implikationen für unseren Alltag, und das habe auch ich selber lernen dürfen, vom Seminary, von unserem Studium her, als ich gelernt habe, dass Gottesdienst wirklich auch als Arbeit verstanden werden kann, vom Volk Gottes für Gott, ein Dienen vom Volk an Gott, dass das auch Implikationen dann hat oder auch uns auch besser hilft zu verstehen, wie wir zum Gottesdienst kommen sollen, dass wir uns vielleicht eben vorbereiten auf den Gottesdienst, dass wir auch versuchen, möglichst pünktlich hier zu sein. Das bringt ja auch die Seriosität unserer Arbeit zum Ausdruck. Oder dass, wenn wir mit Vers 4 am Danken sind in den Gebeten, in der Gemeinde, dass wir mit dem Pfarrer oder mit demjenigen, der hier vorne betet, stellvertretend mit dem Volk, dass wir mitbeten, aktiv mitbeten, einstimmen, dieses Gebet des Pastoren nehmen und mit ihm eins werden, mit dem Gebet. Und nicht einfach in den Gedanken irgendwo anders sind. Oder eigene Dinge für uns selbst beten. Oder wenn es zum Jauchzen und Preisen kommt, Vers 1 und 4, wenn wir Lieder singen, dass wir das wirklich aktiv tun, dass wir uns auf den Text probieren zu konzentrieren und nicht irgendwie schon an den Mittag denken, was gibt es Feines zu essen, sondern wirklich bei dem Lied singen und von Herzen Gott Ehre geben, dass wir eben wirklich arbeiten in gewisser Weise. Oder wenn es dann auch in Vers 3 heißt, dass wir Gott erkennen sollen, wie erkennen wir Gott? Wir erkennen Gott, indem wir das Wort Gottes hören, denn der Glaube kommt ja auch aus der Predigt und wir lernen durch die Predigt mehr über Gott. Und das bedeutet auch, dass wir der Predigt aufmerksam zuhören. Und ich weiß, dass das schwierig ist, das geht auch mir so, wir können nicht ständig immer 100% konzentriert bei der Sache sein, aber vielleicht hilft es, dass man sich Notizen macht, um ein bisschen besser dabei zu sein oder wie auch immer ihr das selber macht. Aber Gottesdienst ist eine aktive Arbeit und ist weniger ein passives Zurücklehnen. Und ich denke, dass das eben genau das große Problem heutzutage in vielen Kirchen ist, dass man einfach schnell eine Minute vor dem Gottesdienst oder vielleicht schon fünf nach in den Gottesdienst noch hineinrauscht, noch kurz einen Platz nimmt und dann sich berieseln lässt mit einer riesigen Band, mit einer tollen Show, mit einer Motivationspredigt am besten, Talk-Gottesdienste, und man einfach besudelt wird und man kann passiv sich zurücklehnen und quasi Gottesdienste feiern. Aber wenn wir verstehen, dass Gottesdienst Arbeit ist, ein Dienen von uns an Gott, dann entwickeln wir eine ganz andere Haltung und Gesinnung gegenüber dem Gottesdienst. Wir sind dann weniger passiv und lehnen uns einfach zurück und gehen dann wieder nach dem Gottesdienst, sondern wir sind aktiv und wir dienen Gott zu seiner Ehre. Und das heißt oftmals auch, dass es eben mit Kraft verbunden ist, mit Konzentration verbunden ist. und es auch anstrengend sein kann. Aber dieser Gedanke, der hat auch mir selber sehr geholfen zu sehen, Gottesdienst ist ein Arbeiten, ein Dienen an Gott. Nun gleichzeitig aber, wenn wir an Gott Dienst erweisen, werden wir durch unser Dienen auch zurückgesegnet. Wir werden zurückerbaut, ganz automatisch. Und das meine ich dann eben als zweiten Aspekt, dass Gott an uns dient. Nicht im Sinne von, dass Gott ein Knecht wäre und er uns untergeordnet ist und er uns dienen muss, so meine ich das nicht natürlich, sondern dass wir gesegnet werden, weil wir schlichtweg Gemeinschaft mit Gott haben. Dass wir etwas zurückbekommen, dass Gott einen Dienst an uns ebenso erweist. Und so können wir sagen, dass eben einerseits wir sollen Gott dienen, aber der andere Aspekt oder Zweck vom Gottesdienst ist, dass auch wir etwas zurückerhalten. Und das erhalten wir zurück in der Gemeinschaft mit ihm und indem wir eben durch diese Gemeinschaft und durch die Gnadenmittel auch erbaut werden und ermutigt werden im Glauben. Und die Gemeinschaft ist ja sehr zentral im Psalm 100. Einerseits soll man ja zum physischen Tempel dort kommen, damals in der damaligen Zeit, aber man soll eben vor das Angesicht Gottes kommen, eben in seine Gegenwart. Und auch wir sollen natürlich immer wieder in diese Gegenwart, in das Angesicht Gottes kommen und dann können wir echte Gemeinschaft miteinander genießen, im Geist und in der Wahrheit. Gott ist nicht physisch präsent in unserer Mitte, aber im Glauben ist er gegenwärtig. Und so können wir von ihm auch erbaut werden. Und manchmal geht es mir so, wenn ich nicht darüber nachsinne, mir diese Dinge nicht bewusst mache, dass Gott wirklich in unserer Mitte ist, im Geist, dann wird das Ganze sehr schnell irgendwie abstrakt und sehr physisch. Man schaut dann irgendwie in den Spiegel an und sieht sich selber oder man sieht die Betonklötze und so weiter. Man hat nicht wirklich das Gefühl, wo ist jetzt hier Gott? Wo ist seine Gegenwart? Wo ist seine Herrlichkeit? Und da hilft es, dass wir immer uns wieder gewisse Illustrationen hervornehmen, Dinge verbildlichen. Und einerseits können wir das Bild hernehmen, das auch Realität ist, aber auch im Glauben, aus dem Hebräerbrief. Dort wird uns gesagt, dass Jesus Christus aufgefahren ist in den Himmel und eingegangen ist in das himmlische Heiligtum. Und wir können uns nun vorstellen, wenn wir zum Gottesdienst kommen, dann ruft uns Christus vom Himmel her eigentlich zu, ihm nachzufolgen im Glauben. Darum haben wir am Anfang des Gottesdienstes ja auch den Aufruf zur Anbetung, als würde Christus uns selber aus dem Himmel heraus zurufen. Kommt zu mir in das Angesicht oder vor das Angesicht Gottes und im Glauben gehen wir dann bildlich gesprochen in den Himmel ein und genießen innige Gemeinschaft. Nun, für wen das immer noch zu abstrakt ist, für den wollen wir ein Bild aus dem Alten Testament hervornehmen, das eigentlich sehr schön illustriert diese Gemeinschaft zwischen dem Volk Gottes und Gott. Und zwar kennt ihr ja alle auch die Geschichte oder die Begebenheiten rund um die Stiftshütte im Alten Testament, wie Mose ja von Gott gezeigt bekommen hat, wie das himmlische Heiligtum aussieht und er soll dann auf Erden ein Zelt bauen, die Stiftshütte. Und in dieser Stiftshütte, in diesem Zelt, hat es ja verschiedene Dinge darin gehabt. Auf der rechten Seite in der Stiftshütte hatte es, oder respektive auf der linken Seite, hatte es ja diesen siebenarmigen goldenen Leuchter. Und dieser siebenarmige Leuchter, die Menora, hatte ja sieben Lampen, die wurden immer mit Öl begossen und diese Lichter mussten immer brennen und Licht geben in diesem dunklen Raum. Und dieses Licht oder dieser Leuchter ist ein Bild für Gott, weil er ja das wahre Licht ist. Nun, was ist auf der anderen Seite von dem Lichter in der Stiftshütte? Nun, es sind die Schaubrote, die die Priester jeden Sabbat neu bringen. Es sind 12 Schaubrote, repräsentierend für die 12 Stämme von Israel. Also das Volk Gottes wird eigentlich in die Gegenwart von Gott gebracht. Und das Bild ist nun, dass eben das Licht Gottes über dem das Angesicht Gottes über dem Volk Gottes leuchtet. Das Licht in dieser Stiftshütte auf dieses Brot, auf diese Brote hinaufscheint. Und so macht es dann auch plötzlich Sinn, warum wir dann diesen aaronitischen Segen immer vorlesen. Wie es dort ja auch heißt, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das ist genau das Bild, das in der Stiftshütte geschieht. Der Leuchter leuchtet über das Brot hinweg, er scheint darüber. Gott leuchtet über uns. Das Volk hat Gemeinschaft mit ihm. Und das durch die Vermittlerschaft eines Priesters. Also wir haben die Schaubrote, wir haben den Priester, den Hohepriester und eben dann auch den Leuchter im Alten Testament. Und das passt natürlich perfekt auch auf jetzt, auf das neue testamentliche Zeitalter, wie Christus unser Mittler ist zwischen dem Volk Gottes und Gott. Und so können wir eben als Volk Gottes unseren herrlichen Gott anbeten durch Christus und werden so handkehrum eben wieder zurückgesegnet von Gott. Das Licht Gottes kommt eben auf uns, bildlich gesprochen. Und so können wir uns das auch besser vorstellen, was es heißt, mit Gott echte, innige Gemeinschaft zu haben. Und so sehen wir also, dass der Zweck des Gottesdienstes in diesem zweiten Hauptpunkt ist, dass wir Gott dienen und Gott einen Dienst an uns erweist. Und das ist eigentlich auch das, was in unserem kleinen Westminster Katechismus ganz am Anfang auch gesagt wird, der Zweck der Menschen überhaupt ist. Was ist das höchste Ziel oder Zweck des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen. Eben jeder muss Gott anbeten. Und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und diese beiden Dinge geschehen im Gottesdienst. Wir verherrlichen Gott, Dienst an Gott. Und wir genießen Gott, weil wir Gemeinschaft haben. Ein Dienst von Gott an uns. Und das bringt uns noch zum dritten und letzten Punkt, die Grundlage für die Anbetung. Warum beten wir überhaupt an? Was sind die Basics und die Grundlagen? Was ist der Grund dafür? Und liebe Kinder, ihr könnt auch hier euch wieder vorstellen, wenn ihr für einen großen, mächtigen König ein Fest planen würdet, wenn ihr verantwortlich wäret, dann müsstet ihr ja herausfinden, wie heißt der König, wie ist der König, welche großen Dinge hat er gemacht, für was ist er bekannt, damit ihr dann das Fest auch entsprechend richtig gestalten könnt. Wenn ihr gar nicht wisst, wer dieser König ist, dann müsst ihr einfach irgendwas machen und hoffen, dass der König dann Freude hat. Aber ihr müsst wissen, wer der König ist, und der König würde so zur Grundlage für das Fest werden. Nun, bei Gott ist es genau gleich, wenn wir Gottesdienst feiern. Müssen wir wissen, wie ist denn unser Gott? Wie ist sein Name? Wer ist er? Was hat er Großes getan? Und aus diesen Dingen, wenn wir diese Sachen erforschen aufgrund der Heiligen Schrift, können wir dann auch Gottesdienst gestalten oder auch besser verstehen, was denn die Grundlagen für Gottesdienst sind. Und der Psalmist gibt uns eigentlich genau diese Grundlagen in Psalm 100. Er nennt uns den Namen von Gott, er nennt uns das Wesen Gottes, er nennt uns Attribute, Eigenschaften von Gott und auch Werke, die Gott getan hat. Und aus all diesen Gründen heraus ist das Volk Gottes dann eben getrieben, anzubeten. Und wir wollen diese Aspekte kurz miteinander betrachten. Der Name wird uns gegeben in Vers 3. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Also um welchen Gott handelt es sich hier? Um den Herrn. Das ist ja der Name Gottes. Herr oder im Hebräischen Yahweh. Und Herr wird viermal verwendet in diesem Psalm. Dieser Name wird uns geoffenbart. Es handelt sich um den Herrn. Und dieser Name ist kein anderer Name als den, den Gott selbst dem Mose geoffenbart hat im brennenden Dornbusch und zu ihm gesagt hat in 2. Mose, Kapitel 3, Vers 15. Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Herr ist sein Name. So hat er sich geoffenbart seinem Volk durch Mose. Und über diesen Namen sollen wir uns Gedanken machen. Und somit, wenn wir nun den Namen kennen, den Namen Herrn, können wir auch genau das tun, was der Psalmist sagt in Vers 4. Preist seinen Namen. Ja, welchen Namen? Herr. Und so können wir genau das umsetzen, was eben der Psalmist sagt. Wenn wir gar nicht wüssten, wie Gott heißt oder wie wir ihn benamen können, dann müssten wir irgendwelche Dinge erfinden. Aber Gott hat uns Namen gegeben in der Heiligen Schrift, wie er eben auch genannt werden will. Also wir erfahren seinen Namen, er ist Herr. Und dann wird eben auch das Wesen dieses Herrn beschrieben. Natürlich, wir wissen, das ist Gott, aber es heißt er explizit eben, er kennt, dass der Herr Gott ist. Und das Hilfsverb ist sein, bringt er die Wesensart von Gott zum Ausdruck, dass dieser Herr dem Wesen, der Natur, der Substanz, der Essenz nach Gott ist. Und nicht Mensch und nicht Tier und nicht Engel, sondern dem Wesen nach wirklich Gott ist. Name und Wesen wird uns beschrieben. Natürlich glauben wir, dass dieses eine Wesen, dieser eine Gott in drei Personen existiert, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber so wissen wir schon mal vieles eigentlich von dem Psalmisten. Und schon das treibt uns dann in die Anbetung. Oh, da ist ein Gott, das ist der Herr, das ist derjenige Herr, der sich dem Mose geoffenbart hat. Es ist unser Herr. Lasst uns nun kommen und Gott anbeten. Und daraus, aus diesem Wesen von Gott, fließen ja dann auch die Wesenseigenschaften, wie denn dieser Gott ist. Und der Psalmist nennt uns vier solcher Attribute oder Eigenschaften, könnte man sagen. In Vers 5, denn der Herr ist gut, seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Hier lernen wir über Gott, dass er dem Wesen nach gut ist. Es ist nichts Böses in ihm. Keine Finsternis ist in ihm. Er wechselt sich nicht, dass mal hell ist, mal dunkel, wie Jakobus das sagt in Kapitel 1. Gott ist einer, der gute Absichten hat und gute Gaben gibt. Er gibt uns nicht böse Gaben, sündige Dinge. Er ist ein guter Gott. Dann ist er auch ein gnädiger Gott. Seine Gnade währt ewiglich. Ja, von wo kommt die Gnade? Von Gott, weil er selbst im Wesen nach ein gnädiger Gott ist. Und wenn seine Gnade ewiglich ist, liebe Geschwister, dann ist auch Gott ewig, logischerweise. Hier haben wir die Ewigkeit von Gott demonstriert. Und dann sehen wir auch, dass Gott ein treuer Gott ist. Das ist eines seiner Hauptmerkmale, dass ein treuer Gott ist. Auch wenn wir es oft nicht sind als Volk, er ist treu über Generationen hinweg. Und seine Gnade und Treue hat er auch uns demonstriert in seinen Werken. Und das ist noch der dritte Aspekt, der als Grundlage dient, warum wir dann zur Anbetung kommen, wenn wir über die Werke Gottes nachsinnen. Und ein Werk wird uns ganz explizit eben gesagt in Vers 3, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zum Volk und zu Schafen seiner Weide. Hier wird das Erlösungswerk von Gott beschrieben, dass wir zum Volk gemacht worden sind. Natürlich dann in dem Herrn Jesus Christus. Und das ist das größte Werk eigentlich, worüber wir nur staunen können, dass Gott dies getan hat. Aber dann implizit ist auch ein zweites Werk niedergeschrieben. Wenn wir ja Schafe seiner Weide sind, dann ist er ja auch unser Hirte und weidet uns fortlaufend und andauernd, wie das Psalm 23 und Johannes 10 ja auch zum Ausdruck bringen. Und so gibt der Psalm 100 auch Werke wieder, die uns eben über Gott staunen lassen, uns in die Anbetung, in den Gottesdienst treiben sollen, wie eine Grundlage eben dann sind für Gottesdienst. Und so haben wir gesehen in dem letzten Punkt, dass wenn wir eine rechte Erkenntnis über Gott haben, dann haben wir auch eine Grundlage nachher, um Gott anzubeten. Dann wissen wir, warum wir anbeten sollen. Weil dieser Herr Gott ist, weil das der höchste Name ist, weil er dem Wesen nach Gott ist, weil er gut, gnädig, gütig, treu, ewiglich ist, weil er große, gewaltige Dinge getan hat an dir und an mir, an uns. Das treibt uns dann eben in die Anbetung. Und so haben wir zusammenfassend gesehen, dass der Psalm 100 uns ganz verschiedene Dinge zum Ausdruck bringt über das Wesen von Gottesdienst und Anbetung. Wir haben gesehen, dass wir eine Pflicht haben zur Anbetung. Ja, die ganze Erde soll eigentlich Gott anbeten. Und es ist eine Schande, dass das nicht heute geschieht. Aber im Besonderen eben soll das Volk Gottes ihm Ehre bringen. Dann haben wir gesehen im zweiten Punkt, was der Zweck der Anbetung ist, dass eben wir Gott einen Dienst erweisen und dadurch auch Gott an uns wirkt. Und drittens, wie vorhin kurz erwähnt, haben wir die Grundlagen betrachtet, die uns dann in die Anbetung hineinführen. Ich möchte zum Schluss noch drei Anwendungen mitgeben. Einige Anwendungen sind ja schon im Predigtext mit inbehalten, aber ich möchte noch drei separate Anwendungen mitgeben. Die erste Anwendung ist, dass Anbetung oder Gottesdienst eine gemeinschaftliche Angelegenheit ist. Eine gemeinschaftliche Angelegenheit ist. Erstens wird im Psalm von dem Volk Gottes geredet und das besteht natürlich aus Individuen, aber es wird die Allgemeinheit, die Gemeinschaftlichkeit zum Vorschein gebracht. Aber auch alle Verbformen sind ja im Plural geschrieben. Also es heißt nicht, jauchze du, komm, geh oder irgendwie bring Lob, sondern es ist alles im Plural geschrieben. Was eben auch zum Ausdruck bringt, dass wir gemeinsam Gott anbeten sollen. Und das bedeutet für unsere Praxis, dass wir nicht ein Solo-Christentum leben können. Schon gar nicht am Sonntag und uns denken können, ich kann alleine zu Hause sein vor dem Bildschirm und Gott alleine anbeten oder einen Mini-Gottesdienst selber machen. Das funktioniert nicht. Denn Gottesdienst, Anbetung ist am Tag des Herrn eine gemeinschaftliche Angelegenheit, wie das Psalm 100 zum Ausdruck bringt. Christus sagt ja auch, oder der Vater sucht wahre Anbeter im Plural und nicht einfach Solo-Anbeter, der jeder zu Hause dann selbstständig Gott anbetet, sondern es ist eine gemeinschaftliche Angelegenheit. Zweiter Anwendungspunkt. Vergewissere dich, vielleicht am Samstagabend oder auch am Sonntag, wenn du kommst, dass Gottesdienst Arbeit ist. Ich möchte das nochmals betonen, weil das wirklich hilft, auch mit einer anderen Einstellung, Gesinnung zu kommen. Heinrich Bullinger hat gesagt über das vierte Gebot, wo es um den Sabbat geht, deshalb ist die äußere Ruhe geboten, also dass man Sabbat nicht arbeiten soll, damit die geistige Arbeit nicht durch die körperliche Arbeit behindert wird. Also die Reformatoren verstanden schon, Sonntag ist nicht einfach dazu da, auszuruhen, ein bisschen schlapp zu Hause zu bleiben, sondern dass man zum Gottesdienst kommt und geistliche Arbeit eben tut. Das ist ein herrlicher Gedanke, wenn wir wirklich auch Arbeit tun können. Das bedeutet natürlich, ja, Gottesdienst ist oftmals ein Kampf. Gerade am Sonntagmorgen wollen wir besonders nicht aufstehen und liegen bleiben. Gerade am Sonntagmorgen ist es mit den Kindern extra schwierig. Gerade im Gottesdienst will unser Fleisch eben nicht Gott anbeten. Es will alles andere tun. Und Gottesdienst oder ist eben Arbeit in dem Sinne dann auch, dass es eben Kraft braucht, Energie braucht, unser bewusstes sich einlassen auf diese Dinge. Eine wirklich anstrengende Arbeit auch. Aber das soll nicht dazu führen, dritter Anwendungspunkt, dass wir denken, oh, Gottesdienst ist so eine mühsame, schwere Last und eine mühsame Knechtsarbeit. Sondern, was sagt der Psalm in Vers 2? Dient dem Herrn mit Freuden. Dient dem Herrn mit Freuden. Unser Dienen, unser Arbeiten soll durch Freude geprägt sein. Wir sollen unsere Freude in unserem Dienen zum Ausdruck zu bringen. Wie könnten wir auch nicht anders, liebe Geschwister, wenn wir in der Gemeinschaft mit Gott sind, mit diesem herrlichen Gott, wie könnten wir da nicht aus Freude heraus unserem Gott zujauchzen, ihm dienen und Lob bringen? Der ganze Psalm 100 bringt diese Freude so klar zum Ausdruck. Keiner käme auf die Idee, wenn er Psalm 100 liest, jauchzt dem Herrn, oh, jetzt muss ich noch kommen. Und geht ein, oh, ist das mühsam. Nein, der ganze Psalm ist mit Freude durchdrungen. Und so soll auch unser Gottesdienst sein, unser Arbeiten an diesem Sonntag sein. Ein Arbeiten mit Jauchzen, mit Jubeln, mit Freuden. Lasst uns beten. O großer und herrlicher Gott, wir danken dir, dass du uns zu deinem Volk gemacht hast und dass wir, um das nochmals zu betonen, ein Privileg haben und genießen, dir Ehre bringen zu dürfen. Und Herr, wir wollen das auch mit einem Pflichtbewusstsein tun, aus Freude und aus Liebe heraus. Herr, wir flehen dich an, dass du uns darin auch selbst hilfst. Du siehst, dass wir oft, besonders am Sonntag, müde sind, besonders oft abgelenkt sind in den Gottesdiensten. Aber bei allen anderen Dingen unter der Woche wir sehr lange einen Film schauen können, sehr lange dies oder jenes tun können, aber beim Gottesdienst, Herr, siehst du oft unser schwaches Fleisch. Und wir flehen dich an, dass du an uns wirkst, dass du an uns wirkst im Sinne von, dass wir mehr auch Gottesdienst als Arbeit verstehen können und auch wirklich mehr und mehr konzentriert sein dürfen, mehr Kraft von dir bekommen. Gerade auch wenn es in dieser Gemeinde zum Abendgottesdienst gibt, dass du auch die nötige Kraft schenkst, Herr, auch diesen weiteren Schritt zu gehen und zu tun und so auch an dir eben zu dienen. Und wir bitten das, Herr, im Namen von dir, Herr Jesus Christus. Amen. Dann wollen wir weiterarbeiten in unserem Gottesdienst, und zwar mit Lied 62 im blauen Liederbuch und ganz bewusst auch auf den Text Acht geben, den wir singen zur Gottes Ehren. Lied 62.